Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Es war ein beispielloser Angriff, der sich am gestrigen Dienstag im Libanon ereignet hat. Tausende Pager der Terrormiliz Hisbollah explodieren gleichzeitig. Die Folge sind tausende zum Teil schwer verletzte Menschen und auch einige Tote. Ein Schlag, wie man ihn zuvor noch nicht gesehen hat. Und alle Spuren führen nach Israel. Wir sprechen heute darüber, wie dieser Angriff möglich war. Und darüber, welche Folgen er noch haben könnte. Erik Frey, du bist leitender Redakteur beim Standard und hast die Berichterstattung zu diesem Angriff verfolgt. Was hat sich da gestern im Libanon ereignet?
Ja, es muss eine gespenstische Szene gewesen sein, wie aus einem Horrorfilm. Um 4 Uhr nachmittags lokaler Zeit explodierten plötzlich Tausende von Pager. Das sind so Telekommunikationsgeräte, die jetzt nicht wie ein Smartphone an Mobilfunk angebunden sind, sondern nur durch eine direkte Schaltung gewisse Nachrichten empfangen können. Und die sind alle gleichzeitig explodiert. Dadurch hat es Tausende Verletzte gegeben, zum Teil auch schwer Verletzte, Menschen, die das in der Tasche hatten, Menschen, die es in der Hand hatten, weil offenbar auch kurz davor eine Nachricht gekommen war, dass etwas kommt und es in die Hand nehmen sollte. Und es gab auch ungefähr knapp ein Dutzend Tote durch diese Explosionen.
Die Bilder, die uns erreicht haben von den Nachrichtenagenturen, zeigen da ja wirklich schlimme Ausmaße bei den Verletzungen. Wer genau wurde denn bei diesem Angriff getroffen?
Ja, es war ein offenbar gezielter Angriff gegen die Hisbollah, die islamistische, schiitische Miliz im Libanon, die auch de facto im Krieg mit Israel steht. Und es waren Hisbollah-Funktionäre, es waren Kämpfer, es waren offenbar auch sehr hohe Funktionäre dort, die davon getroffen wurden. Zudem auch noch Leute, die offenbar mit ihnen bei ihnen standen. Unter anderem auch der iranische Botschafter im Libanon, wobei man nicht weiß, war er nur einer, der halt neben einem Hisbollah-Mann gerade stand, oder hatte er auch so ein Gerät bei sich, was bedeuten würde, dass der Iran ja wirklich direkt auch in die Führung der Hisbollah eingebunden ist.
Lässt sich sagen, wie schwer dieser Anschlag die Hisbollah getroffen hat, also nicht nur von den Verletzten her?
Man muss sagen, es ist eine unglaubliche Demütigung. Es zeigt, dass ihr wichtigstes Informations-Kommunikationssystem hier so verwundbar war und dabei auch vernichtet wurde. Man muss eines verstehen, die Hisbollah hat diese Geräte erst vor wenigen Monaten angeschafft, weil sie Angst hatten, dass wenn sie sich über Smartphones, über Mobilfunk miteinander kommunizieren, dass die Israelis alles abhören können. Sie haben dadurch ein abhörsicheres System gesucht, das haben sie auch gekauft, und dieses System hat sich dann für ihre Männer als tödliche Falle erwiesen. Wie schwer die Verletzungen jetzt tatsächlich sind im breiteren Rahmen, das weiß man nicht. Ob die Hisbollah jetzt auch als militärische Kraft geschwächt ist, weiß man auch nicht. Aber politisch auf jeden Fall und logistisch ist es ein Fiasko.
Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, schon mal so einen großen Angriff auf diese Art und Weise gesehen zu haben. Wissen wir mittlerweile gesichert, wer dahinter steckt und wie diese tausenden Pager auch gleichzeitig zum Explodieren gebracht wurden und dann auch noch so, dass sie offenbar präzise ihr Ziel erreicht haben?
Also der logische Verdacht, der sich sofort aufdrängt, ist auch der, der inzwischen de facto bestätigt wurde von zahllosen Quellen, die informiert sind. Und das ist, es war eine israelische Aktion, es war eine Mossad-Aktion und es war eine, die halt zeigt die unglaubliche technologische und logistische Fähigkeiten, die der israelische Geheimdienst immer noch hat, und die Bereitschaft von ihm und von der israelischen Regierung und Führung gegen die Hisbollah, die sie absolut als Todfeind betrachten, wirklich alle Mittel in die Hand zu nehmen, um sie zu schwächen und zu besiegen. Man hat schon ungefähr ein Bild davon, wie es abgelaufen ist. Die Hisbollah hat Pager gesucht, ist auf eine taiwanesische Firma offenbar gestoßen oder auf ein taiwanesisches Produkt und hat von diesem Gold Apollo 5000 Stück bestellt. Mhm. Allerdings wurde das nicht in Taiwan hergestellt, sondern in Ungarn von einem Subkontraktor, von einer Firma, die das auf Lizenz gemacht hat. Offenbar laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung führt hier auch eine Spur nach Österreich. Die FAZ schreibt, es gab einen Vertriebsmann namens Tom in Österreich, der diese Firmengruppe zusammengestellt hat, die dann mit der Lizenz und Technologie der Taiwanesen diese Geräte herstellen kann. Ob jetzt einer von denen tatsächlich mit dem Mossad, mit den Israelis unter einer Decke gesteckt hat, das weiß man nicht. Möglich ist es. Ungarn hat sehr freundschaftliche Beziehungen zu Israel. Es kann auch sein, dass diese Firma diese Geräte absolut geliefert hat, aber über einen Zwischenhändler, über einen Spediteur und dass der israelische Geheimdienst sie dort abgefangen hat. Auf jeden Fall wurden die dann präpariert. Sie wurden aufgemacht, es wurde eine gewisse Menge Sprengstoff hineingegeben, die laut Experten ganz, ganz schwer oder überhaupt nicht zu finden gewesen wäre, wenn man es nicht gewusst hätte. Und diese Geräte dürften schon vor einigen Monaten an die Hisbollah ausgeliefert worden sein. Und dann ging es um die Frage, wann wird der Knopf gedrückt, wann werden die zur Sprengung gebracht. Da gibt es jetzt Hinweise darauf, dass die Israelis eigentlich damit noch warten wollten, zu einem Zeitpunkt, wenn es tatsächlich zu einer großen militärischen Auseinandersetzung mit der Hisbollah kommt, also zu einem Bodenkrieg, aber dass sie Angst bekommen haben, dass das doch entdeckt werden könnte. Und um das zu verhindern, wurde möglicherweise gestern der Zeitpunkt gewählt, um diesen Schlag gegen die Hisbollah zu versetzen.
Was sagt denn der Hersteller der Pager zu all dem?
Dem ist das alles sehr peinlich, offenbar. Also die Meldungen von dieser Firma Gold Apollo sehen, sagen, wir haben damit nichts zu tun, wir haben die nicht hergestellt, das hat eine Firma in Europa gemacht, BAC in Ungarn. Und es gibt dann auch noch Meldungen oder hat dieser Geschäftsführer dann auch gesagt, da gab es ein paar Sachen, die ihnen noch komisch vorgekommen sind. So glücklich waren sie überhaupt nicht mit der ganzen Transaktion, aber wahrscheinlich hat es ihnen einen guten Gewinn gebracht. Und dass da der Mossad dahinter steht, haben sie offenbar nicht vermuten können.
Das klingt jedenfalls nach einer groß angelegten Operation, die lange, lange vorbereitet wurde. Ist bekannt, ob auch ein anderer Staat involviert war als Gehilfe?
Bisher nicht. Also es waren möglicherweise unwissenderweise Ungarn oder vielleicht auch irgendwelche Kreise in Österreich daran beteiligt, aber ob sie das bewusst gemacht haben, weiß man nicht. Eindeutig, die Spuren führen nach Israel und es ist auch eine sehr typische israelische Aktion und aus israelischer Sicht ein großer Erfolg, weil sie haben die Hisbollah massiv geschwächt, ohne aber jetzt eine größere Zahl von Zivilisten zu töten. Bei all diesen Angriffen auf Hisbollah-Stellungen im Libanon, die seit dem 7. Oktober, seit dem Hamas-Massaker gegen Israelis laufen, wo die Hisbollah ja hier die Hamas direkt unterstützt, indem sie seit 10 Monaten ständig den israelischen Norden mit Raketen übersät und das Leben dort unmöglich gemacht hat. Aber all diese Angriffe auf Hisbollah-Stellungen haben immer, wie man sagt, Kollateralschaden verursacht, sprich Menschen kamen auch zu Schaden, die Zivilisten sind, die nicht beteiligt sind. Hier in diesem Fall weiß man nicht, ob es zivile oder nicht Hisbollah-Opfer gab, aber die Zahl war jedenfalls relativ gering im Vergleich zur Wirkung, die Israel damit erzielt hat.
Du hast vorher schon angesprochen, dass Israel eigentlich noch länger hätte warten wollen mit der Zündung dieser vielen Pager-Bomben. Denkst du, dass diese Aktion jetzt noch zu einer größeren Eskalation führen könnte?
Also die Situation ist schon sehr, sehr angespannt und eine weitere Eskalation liegt ja auch schon länger in der Luft. Vergessen wir nicht, Zehntausende Menschen, Israelis, mussten den Norden verlassen seit dem 7. Oktober, weil ihre Dörfer, ihre Kibbuzim Zielscheibe von Hisbollah-Angriffen sind, die ständig gekommen sind. Das heißt, Israel hat schon seit Monaten gesagt, diese Situation mit der Hisbollah ist nicht haltbar. Die Hisbollah selbst sagt, wir werden nur so lange kämpfen, solange in Gaza gekämpft wird. Aber für Israel ist die Hisbollah ja nicht nur ein taktischer Feind, sondern ein Todfeind. Die Hisbollah hat genauso wie die Hamas oder auch deren gemeinsamer Sponsor, der Iran, das Ziel, Israel als Staat zu vernichten. Und Israel sucht Wege, entweder mit der Hisbollah eine Art von Koexistenz zu haben, wo man einander nicht anrührt, oder aber, wenn das nicht geht, die Hisbollah als militärische Kraft zu zerstören. Es gab verschiedenste israelische Gegenschläge, es gab Angriffe auf zahlreiche Hisbollah-Kommandanten. Also die Führungsriege der Hisbollah wurde ja auch schon in den letzten Monaten immer wieder hart getroffen. Aber in Israel, in der politischen Führung, auch in der Armee, gab es zuletzt immer mehr Stimmen, die gesagt haben, wir kommen nicht um einen Bodenkrieg herum. Und die Frage wird sein, einerseits kann die Hisbollah hier zurückschlagen. Sie hat große Rache angekündigt. Allerdings, die Möglichkeiten der Hisbollah sind eingeschränkt. Sie können Raketen schießen, davon haben sie noch unzählige, aber die meisten dieser Raketen werden von Israel abgefangen und tun dadurch relativ wenig Schaden anrichten. Sie können weiterhin über lange Zeit das Leben in Nordisrael unmöglich machen, eine unglaubliche Irritation, Störung hervorrufen, aber damit gewinnen sie ja auch nichts, außer dass sie die Israelis zu Verzweiflung bringen und wütend machen. Also ich sehe nicht die Eskalation wirklich im großen Hisbollah-Gegenschlag. Dass der Iran das auch nicht tun kann, hat er letztlich bewiesen, als der große iranische Raketenangriff und Drohnenangriff auf Israel auch keine Wirkung gezeigt hat, weil die israelische Luftabwehr so effektiv war. Israel aber könnte in der jetzigen Situation sagen, so schwach wie jetzt werden wir die Hisbollah nicht wieder haben. Und jetzt wäre der Augenblick, um endlich dieses Problem zu lösen, um in den Südlibanon einzumarschieren und die Hisbollah tatsächlich zu zerstören. Das Problem daran ist, Israel hat das in den letzten 40 Jahren immer wieder schon gemacht. 1978, 1982, immer wieder gab es Libanon-Aktionen. Und die haben zwar taktisch kurzfristig eine Erleichterung gebracht, auch für Israel, aber langfristig strategisch das Problem nicht gelöst. Die Hisbollah ist gegründet worden, letztlich als Reaktion auf einen dieser großen israelischen Invasionen und hat von all diesen Militäraktionen profitiert, indem sie dadurch politisch im Libanon immer stärker geworden sind.
Was ich mich auch dabei frage, Israel hat schon eine große Bodenoffensive in Gaza. Kann es sich Israel überhaupt leisten, an mehreren Fronten Bodenoffensiven zu führen?
Das kann man nicht so genau sagen, aber die israelische Armee ist natürlich noch immer groß. Man muss möglicherweise wieder Reservisten einziehen, was auch schwierig ist, was auch die Wirtschaftslage belastet, was auch für die Menschen sehr schwer ist. Und es werden auch israelische Soldaten dann zu Schaden kommen und wieder fallen. Also der Preis davon ist hoch. Andererseits scheint die Situation im Gazastreifen, jetzt ist die Hamas inzwischen schon so geschwächt, dass dort nicht mehr wirklich so viele reguläre Truppen benötigt werden. Das heißt, ja, ich glaube, militärisch ist Israel dazu in der Lage. Es wäre de facto noch immer ein Einfrontenkrieg, weil der Gazastreifen keine besondere militärische Herausforderung darstellt. Die Frage ist eher die politische. Was ist das Ziel? Wann kann man von einem Erfolg sprechen? Welche Konsequenzen hat es auch in diesem furchtbar leidenden Libanon, der ja ohnehin schon von politische Instabilität, einer entsetzlichen Wirtschaftskrise und auch immer wieder regelmäßigen israelischen Angriffen schwer getroffen ist und auch dem Handeln der Hisbollah, die auch den Libanon als Aufmarschgebiet sieht und zwar eine politische Partei im Land ist, aber eigentlich den Rest des Landes, dessen Interessen völlig ignoriert. Und dazu kommen die Frage, wie stehen die USA dazu? Wobei Israel schon immer recht klar gemacht hat, dass sie sich von der Regierung Biden hier nicht fesseln lassen und das tut, was sie glauben, im eigenen Interesse ist. Russland hat jetzt schon bereits gewarnt vor einer Eskalation. Russland ist auch deshalb möglicherweise sehr besorgt, weil der Iran hat ja jetzt immer wieder Drohnen und jetzt auch offenbar Raketen an Russland geliefert. Und wenn diese Lieferketten des Iran genauso durchlöchert sind und verwundbar sind wie die der Hisbollah, dann fürchtet man da auch um diese eigene Beziehung. Aber sehr viel kann Russland nicht tun, auch wenn es im Syrien immer noch eine gewisse Präsenz hat.
Das war jetzt so eine spektakuläre Aktion, von der laut den USA auch die USA selbst nichts mitbekommen hat. Und wer, wenn nicht die? Rechnest du damit, dass es in Zukunft weitere solche gezielten Aktionen des Mossad, des israelischen Geheimdienstes geben wird?
Der Mossad ist, muss man sich so vorstellen, und ich glaube, das ist ein bisschen so, wie man sich es in manchen Filmen vorstellt. Die sitzen herum und suchen Möglichkeiten, etwas zu tun. Und zuletzt war ja der Bombenanschlag gegen den Hamas-Chef Haniyeh inmitten von Teheran, war auch so. Es war einfach eine Gelegenheit. Sie hatten diese Bombe schon Monate davor offenbar platziert und nur darauf gewartet, dass Haniyeh einmal dort ist. Und dann haben sie den Knopf gedrückt. Auch diese Aktion, die war sicher nicht Jahre vorausgeplant, sondern Geheimdienst hat erfahren, Hisbollah ist im Markt, sucht diese Pager und hat sich daraufhin eingeschaltet und diese Gelegenheit genutzt. Und das auch dann am Ende jetzt durchgeführt. Es ist möglich, dass die Aktion weniger erfolgreich aus israelischer Sicht war als gedacht. Vielleicht, und das ist so eine Spekulation, hat man gedacht, dass diese Sprengstoffeinsätze noch viel wirkungsvoller sind und dass noch viel mehr Menschen dabei sterben werden und nicht nur Verletzungen davon tragen. Das wissen wir nicht. Aber es war so typischer militärischer Opportunismus. Wir können es machen, wir tun es deshalb. Deshalb, davon kann man ausgehen, wenn sich weitere Gelegenheiten dieser Art bieten, dann würde der Mossad auch handeln. Aber die bieten sich nicht so oft. Das sind Glücksfälle aus israelischer Sicht, dass man da nicht sagen kann, das wird sich jetzt nach und nach wiederholen. Aber dass Israel entschlossen ist, dieses Hisbollah-Problem an seiner Nordgrenze irgendwie doch zu lösen, zu beenden, diese Gefahr für das eigene Land, für die Menschen dort, die dort leben, zu beenden, das scheint relativ klar zu sein. Und deshalb wäre ich nicht überrascht, wenn in einem nächsten Schritt es doch zu einer größeren militärischen Auseinandersetzung kommt. Wobei es dann noch einen Faktor gibt, den man nicht unterschätzen darf, das ist die israelische Innenpolitik. Benjamin Netanyahus Koalition ist immer auf wackeligen Beinen, er ist höchst unbeliebt. Und die Tatsache, dass die Geiseln immer noch nicht befreit sind nach 11 Monaten, dadurch steht er massiv unter Beschuss im eigenen Land. Jedes Mal aber, wenn es zu einer Eskalation mit dem Iran oder mit der Hisbollah kommt, also wenn sich Israel bedroht fühlt, dann steigen seine Popularitätswerte wieder an und dann wird seine Regierung auch gefestigter, wo ja auch rechtsextreme, zwei rechtsextreme Parteien drinnen sitzen. Und möglicherweise sieht Netanyahu auch eine weitere Kriegsfront im Südlibanon als eine Chance, sich hier politisch gegen einen Machtverlust abzusichern. Aber das Hauptinteresse ist sicher, wie kann Israel sich verteidigen gegen eine Organisation, gegen eine Bewegung, die nur ein einziges Ziel verfolgt, nämlich den Staat Israel zu vernichten.
Erik Frey. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Und dass die Lage sich noch nicht beruhigt hat, das zeigen uns die aktuellsten Berichte nach Redaktionsschluss. Demnach werden weitere Explosionen im Libanon gemeldet. Angeblich wurden neben Pagern auch Walkie-Talkies mit Bomben ausgestattet. Alle Updates dazu lesen Sie auf der Standard.at im Live-Ticker. Wenn Sie diese Arbeit unterstützen wollen und auch unsere Arbeit hier im Podcast, dann machen Sie das am besten mit einem Abonnement. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Jetzt aber dranbleiben, gleich geht es weiter mit dem Meldungsüberblick rund um die Hochwasserkatastrophe in Österreich. Bleiben Sie dran. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Unwetter in Österreich haben sich mittlerweile landesweit gelegt. Jetzt wird allerdings mit jedem Tag klarer, wie viel Schaden das Hochwasser angerichtet hat. Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mickl-Leitner hat verkündet, dass es 75 Millionen Euro Soforthilfe für Privathaushalte und Firmen geben werde. Kanzler Karl Nehammer und Vizekanzler Werner Kogler stocken den bundesweiten Katastrophenfonds auf 1 Milliarde Euro auf. Experten zufolge ist es noch zu früh, um das Ausmaß der Schäden genau zu beziffern. Vieles wird sich erst zeigen, wenn die Schlammmassen beseitigt wurden. Der Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung, Gabriel Felbermayr, erwartet, dass sich das Budgetdefizit durch das Hochwasser noch einmal erhöhen wird, heißt es in einer Stellungnahme gegenüber der Presse. Die Spanne liege hier bei ein paar hundert Millionen Euro bis einige Milliarden Euro. Es gibt aber auch ein paar gute Nachrichten. Die Wiener U-Bahnen zum Beispiel fahren seit Mittwoch früh wieder im Normalbetrieb. Die Westbahnstrecke ist seit Mittwoch früh zwischen Wien und Salzburg wieder eingleisig befahrbar. Auch ein ausgedünnter Nahverkehr zwischen Wien und St. Pölten ist ab Mittwoch wieder möglich. Die Ostbahn fährt uneingeschränkt. Und am Mittwoch ist in ganz Österreich der reguläre Schulbetrieb wieder aufgenommen worden. Zweitens noch eine gute Nachricht. Die Inflationsrate in Österreich ist im August laut Statistik Austria auf 2,3% gesunken. Die Teuerung ist damit auf den niedrigsten Wert seit April 2021 zurückgegangen. Der Rückgang geht großteils auf Treibstoffe und Heizöl zurück. Auch bei Lebensmitteln sei der Preisanstieg erneut deutlich geringer als die allgemeine Teuerung ausgefallen. Einen Ausreißer gibt es allerdings. In der Gastronomie wuchsen die Preise nach wie vor mehr als doppelt so kräftig wie die Gesamtinflation. Mehr dazu und alles zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie auf der Standard.at. Falls Sie Feedback haben, schicken Sie uns das gerne an podcast@derstandard.at. Unterstützen Sie uns auch sehr gerne mit einer guten Bewertung bei der Podcast-Plattform Ihrer Wahl oder einem netten Kommentar. Ich bin Scholt Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.